Sachen Eckstein. Seit Jahren bin ich mit Hans-Peter befreundet gewesen und wann immer wir Gelegenheit haben wir uns ausgetauscht. Und ich gestehe, dass Hans-Peter der einzige Kollege war, den ich kenne, der so ungeniert diskutieren und lernen wollte, ohne sich selbst darzustellen. Wenn sich sonst Theologen treffen, dann versuchen sie immer zu blenden und Eindruck zu machen, wie klug sie selber sind. Und mit Hans-Peter war es eine Freude, selbst bei Stadtführungen in Tübingen noch. Dann hat er immer am Ärmel gezupft und hat gesagt, du lass uns diskutieren. Und dann haben wir wieder Geheimnisse des Reiches Gottes miteinander ausgetauscht. Und seit langer Zeit sollte es dieses Jahr das erste Mal gelingen, dass wir gemeinsam diese Woche machen. Und wir konnten natürlich nicht ahnen, dass er vom Himmel aus zuschaut und dabei ist. Aber das ist er. Insofern, sein Leib ist begraben, aber er selber lebt. Und das sollten wir wissen. Und die Begründung dafür werden wir die Woche uns vergewissern. Zwei Personen möchte ich heute vorstellen, eine kurz, eine länger. Die eine Person bin ich selber. Ich bin, wie ich sagte, das erste Mal jetzt bei einer Freizeit- oder Bibelschule hier. Ich war privat schon verschiedentlich hier und habe Mitarbeiter und Leiter gut gekannt. Aber freue mich, da zu sein. Insofern einige Sätze zu mir selber. Ich bin ein geborener Kölner. Und bin aber dann als Jugendlicher, jemand sagte, dass er aus Bad Ems kommt, aus dem Staff, jawohl, da bin ich groß geworden und habe Abi gemacht und hatte das Glück, obwohl aus einer Familie kommend, die nicht so viel mit der Kirche am Hut hatte, nur bürgerlich uns konfirmieren ließ und taufen ließ als Kinder, dort in die CVM-Arbeit zu geraten. Mit 14 nach der Konfirmation, freilich waren nicht die geistlichen Motive für mich bestimmend, sondern damals waren wir eine Jungengruppe, die zünftig draußen lebte, ohne Luftmatratze, ohne Streichhölzer, sondern nur Natur und das, was ihr hier auch kennt. Das hat mich fasziniert und dann gab es aber Andachten dazu. Und wie es sich fand, kam eines Tages Major Thomas von dem benachbarten Fackelträgerzentrum der Klostermühle zu uns. Und ich war eigentlich schon selber Jungscharleiter und habe versucht, meine Jungscharler halbwegs zu beruhigen, dass sie artig sind bei dem fremden Gast aus England. Und plötzlich schlug das Evangelium bei mir selber ein und ich kam an diesem Tag zum Glauben. Und das war die Geburtsstunde meiner Begegnung und meiner Gemeinschaft mit den Fackelträgern. Damals war ich 15, es ist mehr als 10 Jahre her. Und ich fuhr zuerst mit dem Fahrrad dann immer in die Klostermühle, wann immer ich schulfrei hatte oder schwänzen konnte. Und dann mit dem Moped und dann hatte ich eine Ente, so ein Deux-Chevaux, mit dem ich hin und her fuhr. Und als ich das Auto hatte, war ich als Fackelträger dann schon weit genug, um auch selber bis hin nach Uhlbach in Stuttgart oder nach Lahr im Schwarzwald als Schüler unterwegs zu sein. Und seitdem evangelisiere ich pausenlos. Und ich verdanke das den Fackelträgern, denn wir hatten damals den Grundsatz, der auch heute noch gilt, ein Fackelträger ist immer zum Zeugnis bereit. Und wenn der Dwight Wadsworth, der Leiter der deutschen Arbeit und Begründer der Klostermühle, in die Runde guckt und sagt, wer kann uns heute ein Wort des Zeugnisses geben? Und alle rutschten unter den Tisch. Dann guckte er mich an und sagte, Hans-Joachim, du bist bereit. Und so griff ich zur Gitarre und gab mein erstes Zeugnis und dann wurden Predigten draus. Und in dieser Zeit lernte ich auch jemanden kennen, dem ich lange Zeit in meiner Jugend nicht nur als einem engen Freund verbunden war, sondern eine Zeit lang war er einer meiner beiden einzigen Freunde. Als ich nämlich mit 17 bei den Fackelträgern kapierte, was es heißt, Christ zu sein, also nicht nur gläubig zu sein, sondern mit dem Auferstandenen zu leben, in Christus zu sein und Christus durch mich leben zu lassen, da kam ich begeistert nach Hause von der Bibelschule und wollte jetzt mit all den anderen meine neuen Erkenntnisse teilen und stellte mit Entsetzen fest, die guckten mich an wie eine Kuh, wenn man sie auf den Sonntag anspricht. Ich konnte meine Erkenntnisse nicht teilen und kam mir relativ einsam vor. Und in dieser Zeit zwischen 17 und 19, so Oberstufenzeit im Gymnasium, hatte ich zwei Freunde, die ich verlässlich immer erreichen konnte. Damals gab es noch kein Handy und kein SMS, aber die konnte ich immer erreichen. Und das war einerseits Johannes und vor allen Dingen war es Paulus. Und mit diesem Paulus wollen wir uns auch in dieser Woche beschäftigen, ausgehend von dem Römerbrief. Und wollen, weil wir heute Abend ja Vorstellungsabend haben, ihn schon ein bisschen betrachten. Denn der Römerbrief beginnt ja mit einer Selbstbenennung des Autors, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen, das Evangelium Gottes. Paulus, Wer war Paulus? Ich habe euch eine Paulus-Chronologie mitgebracht. Bitte stürzt euch heute Abend nicht aus Verzweiflung unters Bett anstatt ins Bett. Da steht so viel drin, dass man das erste Examen in Theologie damit machen kann. Also wenn ihr jetzt sagt, das ist verwirrend, dann liegt das an mir, nicht an euch. Es ist verwirrend, ich gebe es gleich zu. Und es ist ein Blatt, mit dem ihr sehr viel arbeiten könnt. Warum ist die Frage, wer Paulus ist, gar nicht so leicht zu beantworten? Paulus war ein guter Christ. Ein guter Christ spricht nicht von sich, sondern er spricht von Christus. Er spricht nicht von sich selber, sondern er spricht von Gott. Und deshalb haben wir von Paulus selber sehr wenige Informationen. Gewiss, wir haben die Apostelgeschichte des Lukas, der eventuell selbst Paulus Schüler war und ihn begleitet hat, wenn es sich so fügt. Auf jeden Fall hat er sehr zuverlässige Informationen von Paulus. Und von Lukas kennen wir auch die Berufungsgeschichte. Deshalb so gut, weil sie ja dreimal dann auch bei Lukas in der Apostelgeschichte berichtet wird. Also Apostelgeschichte 9, 22 und 26. So kommt es uns vor, als müssten wir doch eigentlich genau sagen können, wer war Paulus und kam er zum Glauben. Aber wenn wir dann Selbstzeugnis anschauen, die Autobiografie des Paulus, also schreiben wollen, dann müssen wir schon richtig suchen, denn er liebte es nicht, von sich selbst zu sprechen und seinem eigenen Glauben. Er kam nur auf sich selbst als Person zu sprechen, wenn er genötigt war durch Gegner und falsche Verkündigung des Evangeliums. Das ist schon das Erste, was wir von ihm lernen können. Denn ich erinnere mich an die Zeiten, als er Zeugnis gegeben hatte. Da war manchmal die Versuchung, mehr von sich zu sprechen als von Christus. Und am Schluss wusste man, wenn sich jemand setzte, gar nicht genau, von wem hat er jetzt eigentlich geredet. War das jetzt ein Zeugnis oder war das nur ein Eigenlob, das er gegeben hat? Nicht so bei Paulus. Paulus ging es ganz um seine Botschaft, um den Inhalt seiner Botschaft, um das Evangelium. Und für dieses Evangelium sah er sein ganzes Leben berufen, dafür war er berufen und dazu wollte er sich hingeben. Zwei Stellen wollen wir uns gleichwohl anschauen, wo Paulus quasi genötigt wird, von seiner eigenen Lebenswende zu sprechen. Und die sind noch nicht im Römerbrief, auf den kommen wir morgen früh, sondern ich lade euch ein, sofern ihr ein Neues Testament da habt, Philipper 3 mit mir aufzuschlagen und anschließend Galater 1. In Philipper 3 geht es um den Grundkonflikt, den wir auch im Römerbrief dann kennenlernen werden, den er nämlich mit anderen geborenen Juden hatte. Und da macht er deutlich, wenn er ganz den Glauben Christi hochhält, dann tut er das als einer, der genau wie seine Gegner Grund hätte, sich selbst zu rühmen. Das heißt also, Paulus sagt, es ist nicht so, als hätte ich nichts vorzuweisen. Ich habe eine Karriere gemacht im Judentum. Es ist also nicht meine Verlegenheit oder mein Neid, wenn ich den jüdischen Theologen widerspreche, sondern es sind andere Gründe. Philipper 3, Vers 4. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, das heißt also meiner eigenen Voraussetzung, meiner eigenen Leistung und Person. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, also auf sich selbst und seine Leistung und seine Titel, so könnte ich es viel mehr. Und jetzt erfahren wir die meisten Details, die wir überhaupt von Paulus erfahren. Der ich doch am achten Tag beschnitten bin, also als ein von einer jüdischen Mutter geborener wurde er beschnitten, so wie wir teilweise, wenn wir landeskirchlich sind, als Kinder getauft werden, so wurden geborene Juden beschnitten. Ich komme aus dem Volk Israel, das heißt, ich bin geborener Jude. Und Paulus wusste sogar, was gar nicht selbstverständlich ist, als Jude, von welchem Stamm er herkommt, nämlich vom Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer von Hebräern. So haben sich Juden gerühmt, die nicht erst sich neben eingeschlichen haben und sind dann bekehrte Juden, obwohl von heidnischer Herkunft, sondern ich bin von meiner Mutter her Hebräer, ich bin selbst Hebräer. Er hat wohl auch Hebräisch und Aramäisch gesprochen. Also ich bin in der Wolle gefärbter Jude und Hebräer. Alles das habe ich vorzuweisen. Zusätzlich noch, sagt er, war ich hinsichtlich des Gesetzes und seiner Theologie ein Pharisäer. Pharisäer ist für uns jetzt von vornherein schon mal jemand, der arrogant ist. Nicht? Wenn eine Jesusgeschichte beginnt, da gab es einen Zöllner und einen Pharisäer, dann wissen wir schon wie bei Rosamunde Pilcher-Filmen, auf wen wir jetzt uns konzentrieren müssen und wer am Schluss die Klatsche abkriegt. Nicht? Weil Pharisäer ist immer der Doofe am Schluss, das ist nämlich der Arrogante. Und der Zöllner sieht zunächst noch unattraktiv aus, der macht aber am Schluss die Partie. Also ganz wie bei Rosamunde Pilcher lesen wir das Neue Testament. Wir wissen schon von Anfang an, wie das Happy End sein wird. Das hilft uns aber nicht richtig, denn die Pharisäer waren eigentlich ganz ernsthafte Menschen. Es waren Juden, die nicht nur oberflächlich durch Beschneidung dazugehören wollten, sondern es waren Leute analog zu uns Christen, die sagen, ich will nicht nur als Kind getauft sein, ich möchte es auch ernst meinen mit meinem Glauben. So wie der Pietismus sagte, wir wollen nicht nur orthodox irgendwie Theologie studieren und glauben, theoretisch glauben, wir wollen Glauben leben. So haben die Pharisäer gesagt, wir wollen ernst machen mit unserem Glauben. Das ist auch der Grund, warum Jesus mit den Pharisäern seiner Zeit die besten Gespräche führte. Das heißt also, eigentlich waren die Pharisäer am nächsten dran an den Jüngern Jesu, weil es ihnen ernsthaft um Gottes Schrift, um Gottes Wort ging und sie sich bemühen wollten. Und als ein solcher Pharisäer hat er die Gemeinde Jesu eifrig verfolgt. Warum denn das? Die ersten Christen haben schon Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, angerufen im Gebet. Sie haben Herr Jesus Christus gesagt. Herr Kyrios aber war für einen Juden die Bezeichnung für Gott selbst. Wir würden sagen, Gott Vater selbst. Insofern war für einen frommen Juden das, was Christen taten, und zwar von Anfang an, Gotteslästerung. Das konnten sie nicht ertragen. Denn für einen Juden war Jesus ein Mensch wie du und ich. Und wenn jemand offen war, dann hat er gesagt, vielleicht ist er sogar der Messias. Aber selbst wenn er der Messias ist, Juden haben den Messias als Menschen erwartet. Als einen von Gott erwählten Menschen, aber als einen Menschen. Und die ersten Christen haben Jesus als Sohn Gottes verehrt und haben gesagt, er war schon vor seiner Sendung vom Vater, beim Vater in göttlicher Gestalt, kam auf die Erde, wurde von Menschen gekreuzigt und der Vater hat ihn wieder zu seiner Rechten erhöht. Jesus ist Sohn Gottes, er ist in göttlicher Gestalt. Und das war für einen Juden Gotteslästerung. Sodass in der Tat ein Jude, der den ersten Christen begegnete, also so der erste Tauernhof in Antiochien in Syrien, wenn die da hinkamen, haben einen christlichen Gottesdienst miterlebt, dann stand ein Jude vor der Alternative. Entweder die Christen haben recht, dann ist Jesus der Sohn Gottes und ich muss auf die Knie fallen und an ihn glauben. Oder sie haben nicht recht, dann sind die Christen aber eine Sekte, die man verfolgen muss, denn dann lästern sie Gott, wo wir doch als Juden sagen, es gibt nur einen Gott. Und das bekennt ein Jude bis heute mit 5. Mose 6, 4 folgende. Gott ist einer. Das heißt also, dass Paulus wegen seines Glaubens die Gemeinde verfolgte. Und nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, hat er sich als untadelig empfunden. Ist der christliche Glaube etwas für Loser, für Verlierer, für Versager, für Verzweifelte? Es gibt einige, die Paulus und das Neue Testament von Luther her lesen. Und Luther hat ja versucht, von sich aus einen gerechten Gott zu finden, bei Gott zurechtzukommen. Und er litt daran, dass er scheiterte. Und insofern war bei ihm vor der Erkenntnis des Glaubens an Christus die Erfahrung des Scheiterns. Und der Verzweiflung. Und so wird oft Paulus dargestellt, als hätte er an sich gelitten. Absolut nein. So wie Nikodemus in Johannes 3 ein absoluter Erfolgstyp war, sympathisch, ausgebildet, attraktiv, kam zurecht im Leben, war bei allen beliebt, so war Paulus ein absoluter Erfolgsmensch. Wenn du hergekommen bist und gesagt hast, ich bin am Ende, dann gilt das Evangelium dir. Wenn du aber hergekommen bist und hast gesagt, also die Christen sind mir zu stark am Verlust, an der Demut orientiert. Das ist nur was für alte Leute, die Angst haben und für Leute, die scheitern in der Schule und in der Ausbildung, dann gehen die in die Kirche und lassen sich trösten. Dann kann ich dich wiederum trösten. Das Christsein ist nicht nur was für Verlierer, sondern auch für Gewinner. Auch für die, die Erfolg haben. Denn Paulus ist nicht aus Verzweiflung zum Glauben gekommen, sondern aus heiterem Himmel eines Erfolgsmenschen. Der stand seinen Mann und der war erfolgreich. Und jetzt geht er aber weiter. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, Abfall, Kehricht, Restmüll, würden wir heute sagen. Also nicht einmal im Recyclingprogramm verwertbar, absoluter Restmüll. Für das alles halte ich es, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Paulus sagt, alles, was mir bis zu einem bestimmten Punkt meines Lebens Gewinn war, erschien mir plötzlich, und zwar nicht im Scheitern, sondern auf dem Höhepunkt meiner Karriere, als absoluter Verlust. Eine Umwertung aller Werte. Und er spricht hier am Schluss tatsächlich wörtlich von Kehricht, von Abfall. Das ist ganz abschätzig. Nicht? Also das macht deutlich, alles, was mir früher wichtig war, ist mir gleichgültig. So ging mir das dann als Kind, als ich einen Tretroller hatte und mein kleiner Bruder wollte damit fahren. Da war der mir heilig, da durfte der nicht dran, sonst wurde er verprügelt. Als ich aber dann an Weihnachten ein Fahrrad bekommen habe, dann war der Tretroller Abfall und mein Bruder hat sie bekommen, genau wie die abgetragene Lederhose. Also dann war mir das wurscht und ich habe es weggetan. Aber solange es mir wertvoll war, habe ich es behalten. Gewinn war es vorher. Plötzlich wurde es Verlust. Jeder von uns tut gut daran, Gewinn und Verlust, Plus und Minus, haben und soll auf seinem Konto trennen und unterscheiden zu können. Charlie Binder und ich haben einen gemeinsamen Freund, der Volle, von dem rede ich, als der in der Lehre war und noch wenig Geld verdiente, aber schon große Pläne hatte. Dann ging er einmal zu seiner Sparkasse, zur Volksbank war es, glaube ich, und hat gesagt, wie viel habe ich denn auf dem Konto? Und die diskrete Bankerin sagte ihm dann, sie sind 50 D-Mark, war das damals noch, im Soll. Dann hat er geantwortet, dann nehme ich das vollends auch noch mit, also die 50 im Soll. Der wusste noch nicht, was der Unterschied von Haben und Soll ist. Paulus sagt, alles, was ich im Haben hatte, erschien mir plötzlich als Schaden. Die Frage ist, wie kann ein Mensch, der mitten im Leben steht, also jetzt nicht kurz vor dem Altersheim ist, nicht gescheitert ist, nicht verzweifelt ist, sondern so erfüllt ist und Karriere macht und von allen bewundert wird, plötzlich eine solche Lebenswende erfahren? Er sagt, es war die Erkenntnis Jesu Christi. Die Wende ist bei Paulus durch die Begegnung mit einer Person geschehen. Es war eine Person und es war eine Begegnung, die alles in seinem Leben veränderte. Also nicht, bitteschön, er war an seiner Frömmigkeit gescheitert und dann hat er frommen Trost gesucht. Er ist überhaupt nicht gescheitert. Er war so erfolgreich, wie man nur sein konnte. Warum war Paulus für mich mit 17 Jahren mit einem Schlag ein Freund? Ich habe diese Stellen gelesen und habe gesagt, der Mann ist gut, der hat es kapiert. Das ist das, was ich in der Klostermühle damals erlebte. Ich bin schon mit 15 zum Glauben gekommen und habe redlich vor mich hingelebt und mich bemüht als Jungscharleiter. Habe immer wieder Gott versprochen, an Silvester macht man das ja gerne, nicht? Habe ich ihm versprochen, Herr Jesus Christus, nächstes Jahr wird alles anders. Und dann war es dann doch wieder nicht so richtig anders. Und bei jeder Evangelisation bin ich nicht nur aus Solidarität, sondern weil ich den Eindruck hatte, bei mir stimmt es immer noch nicht so richtig, bin ich nach vorne gelaufen und habe gesagt, jetzt entscheide ich mich neu und habe in mein kleinen Taschenkalender, den ich als CVMer hatte, mit den Wochensprüchen und dem Monatsspruch, habe ich immer ein kleines Geburtszeichen reingemacht mit einer hochgesetzten 2 für Wiedergeburt. Ich bin also bestimmt 7-mal wiedergeboren worden in den 2 Jahren, weil ich immer dachte, das war es jetzt noch nicht und irgendwas stimmt noch nicht, ich muss mich mehr anstrengen. Und dann erlebte ich eine Woche, es war eigentlich die letzte Woche in einer halbjährigen Bibelschule, aber insofern ganz vergleichbar zu unserer Situation jetzt hier. Und da schlug bei mir plötzlich alles um und was mir vorher Gewinn war, das erschien mir als Schaden. Und was ich vorher gar nicht als wertvoll erachtete, wurde plötzlich für mich alles, nämlich Gold, Silber und Edelstein. Was war das? Nun, ich komme aus dem Grund der Paulusstelle drauf. Das, was ich in dieser einen Woche erlebte, im großen Kreis, mehr aber noch eigentlich in den kleinen Begegnungen. In so einer Clique von 5 bis 7 waren wir, die wir dann innerhalb der Hausordnung und, die Mitarbeiter müssen jetzt mal weghören, auch außerhalb der Hausordnung, was wir nachts besprachen mit Nescafé auf den Zimmern und diskutiert mit roten Ohren, das brachte eine Wende. Bis zu diesem Zeitpunkt versuchte ich, für Gott zu leben und für Christus zu leben und mich für ihn einzusetzen. Und was mir in dieser Woche plötzlich aufging, war, es geht nicht um Leistung, es geht nicht um meinen Glauben, es geht nicht um meine Veränderung, es geht um das Erkennen einer einzigen Person, des für mich gekreuzigten und auferstandenen Christus. Für mich war faszinierend, dass wir miteinander uns gegenseitig Christus stark machten, dass wir ihn zugesprochen hatten, dass wir ihn erkennbar machten. Denn die Bibelstellen hatte ich alle vorher schon im Kopf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dass Gott mich liebt, hatte ich vorher schon gewusst. Aber es war nicht in meinem Herzen. Und es war die konkrete menschliche Gemeinschaft, in der Gottes Liebe plötzlich für mich greifbar wurde, die mir Gottes Liebe denkbar machte. Und damals hatte ich die Erkenntnis, die ich erst viel später auf eine Formel brachte. Gottes Liebe, die zwar vollkommen ist, aber in unserem Leben, in unserem Alltag, in dem Erleben von Schicksal oft so unsichtbar ist. Gottes vollkommene, aber unsichtbare Liebe wird für mich greifbar in der menschlichen Liebe, die natürlich unvollkommen ist. Und ich will euch hier nichts Falsches erzählen, auch als ich mit 17 in der Clique war, wir waren alle normale Menschen und wir waren nicht vollkommen und wir waren nicht unter Engeln da. Aber es war eine wahrhaftige Begegnung, die wir hatten. Und da habe ich erfahren, dass Gottes vollkommene, aber oft unsichtbare Liebe für mich sichtbar wird in der menschlichen Liebe, die unvollkommen ist, aber greifbar und erfahrbar. Und während ich vorher in der Gebetsgemeinschaft miteinander in CVM immer versucht habe, möglichst früh dran zu kommen, damit mir andere nicht meine vorgenommenen Punkte des Gebetes wegnehmen und ich immer erst überlegt habe, was betest du jetzt, wohin machst du Eindruck, wohin punktest du bei meinem Jungscharleiter, habe ich da plötzlich gemerkt und habe mich gehört, dass ich betete, bevor ich überlegte. Das heißt, anderen mein Herz geöffnet hat und wurde wahrhaftig. Und mein Erstaunen war, ich glaube auch, dass der anderen, aber ich weiß gar nicht, ob wir alle auf Dauer ein so Schlüsselerlebnis hatten in dieser Woche, wie es für mich das wurde. Wir wurden uns gegenseitig offener, wahrhaftiger. Wir kamen uns näher. Und ich merkte, dass die anderen mich nicht weniger schätzten, weil ich wahrhaftig wurde, sondern je weniger ich eine Maske aufhatte, je weniger ich den starken Mann machte, sondern einfach nur ich selbst war, desto mehr spürte ich, dass die anderen Zugang zu mir hatten und desto mehr bedeutete mir die Gemeinschaft mit den anderen. Als ich dann nach Hause fuhr, damals noch mit dem Fahrrad mit 17 Jahren, hatte ich eine Wasserscheide in meinem Leben. Vorher und nachher. Und jetzt willst du sofort wissen, warst du dann ein besserer Christ? Nein, warst du ein besserer Mensch? Klar, andere mögen gesagt haben, der ist jetzt ein besserer Jungscharleiter, ist ein ernsthafterer Christ, all das. Das war aber nicht der Punkt. Der einzige Unterschied war, ich hatte erfahren und erkannt, was schon lange vorher wahr war, dass Jesus Christus lebt, dass er mich liebt und dass das alles ist, was ich brauche, um erfüllt zu leben, in Gemeinschaft mit ihm. Gott offenbart sich selbst. Er erschließt sich selbst. Er begegnet mir in seinem Wort und in der Gemeinschaft. Und das macht mich anders. Ich bin wirklich schon lange unterwegs. Es sind da Jahrzehnte, die ich unterwegs bin. Und immer wieder treffe ich Menschen, die ihr Leben lang damit beschäftigt sind, ihren geistlichen Puls zu fühlen. Zu sagen, wie wachse ich im Glauben? Ein Christ fühlt nicht seinen eigenen Puls, er fühlt den Herzschlag Gottes. Er will nicht wissen, ob er noch stark genug ist, sondern ob Gottes Liebe noch gilt. Das ist das Entscheidende. Am schnellsten wachsen wir im Glauben, wenn wir es gar nicht mehr wollen. Weil wir gar nicht mehr selber weiterkommen wollen, sondern endlich für Christus da sein wollen und für die Menschen, die er liebt. Das ist nicht das Ende von Heiligung, das ist der Anfang von Heiligung. Die andere Stelle, die ich nur kurz anspreche, weil ich weiß, dass die Zeit ja fortgeschritten ist, trotz Vorstellung, ist Galater 1, Vers 15 und 16. Hier spricht Paulus am ausführlichsten von dieser Christuserfahrung. Und das Spannende ist, dass er auch hier nicht ins Schwätzen kommt, sondern das Heiligste seines Lebens quasi ihm so heilig ist, dass er es nicht banal machen will mit menschlichen Worten. Das heißt, hier spricht Paulus von seiner Christusbegegnung, aber er wählt Worte, die uns vertraut vorkommen. Galater 1, Vers 15, sie sind nämlich geprägt. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an hat ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Galater 1, 15, folgende. Merkt ihr, er spricht von seiner Bekehrung, von seiner Bekehrung, nur in einem Nebensatz. Das ist der wichtigste Nebensatz, den ich bei Paulus kenne. Galater 1, 15 und 16. Als es aber Gott wohlgefiel. Und was wählt er für Begriffe? Von Mutterleibe an ausgesondert durch seine Gnade. Das erinnert an die Propheten des Alten Testaments. Jesaja in Jesaja 6, Jesaja 42, 49, der Gottesknecht und Jeremia 1. Also Jesaja und Jeremia. Da hat Gott Menschen getroffen. Er hat den Himmel geöffnet, ist ihnen persönlich begegnet und hat ihr ganzes Leben umgedreht. Und ich möchte in der Knappheit heute Abend euch nur von Jesaja 6 her vergegenwärtigen, was geschah. Paulus durfte wie Jesaja Gott selbst sehen, für einen Augenblick. Der Himmel hat sich geöffnet, im Tempel stehend sah er den himmlischen Tempel. So soll sich diese Woche Gottes Evangelium öffnen, dass er euch im Evangelium den Himmel öffnet und ihr Gott selbst im Wort sehen soll. Was bewirkt das bei Jesaja und bei Paulus? Zunächst eine absolute Faszination. Wer Gott begegnet, ist fasziniert, ist gefesselt, ist angezogen. Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit ist so anziehend und faszinierend wie nichts auf der Welt, auch die schönste Schöpfung nicht. Auch das Schönste, was wir unter Menschen erleben können, kann nicht so schön sein wie Gott selbst, wenn wir ihn sehen. Dann geschieht aber, und zwar nicht, weil jetzt ein Gerichtsengel kommt, nicht weil Gott Bücher auftut und den Staatsanwalt spielt, sondern weil wir Gott in seinem Wesen sehen, in seiner Liebe und Herrlichkeit, geschieht es plötzlich, dass ich mich im Kontrast sehe. Wer die Liebe in Person sieht, der merkt, wie nachlässig er gelebt hat. Wer Gott begegnet, der merkt, wie viel Zeit er vergeudet hat bisher, was er alles verpasst hat. Und Jesaja wie Paulus erschrecken, und zwar nicht über den Richter, sondern um den liebevollen und heiligen König, den sie sehen, über ihr eigenes Leben. Sündenerkenntnis werden wir diese Woche noch merken, und so entfaltet es der Römerbrief, gründet immer in der Gotteserkenntnis. Sündenerkenntnis kommt nicht aus Zerknirschung, sondern Sündenerkenntnis kommt aus Gottesbegegnung. Jesaja erschrickt und sagt, ich bin schon in Sünden geboren und mein ganzes Leben ist verfehlt. Zu einer solchen echten Erkenntnis kommt man nicht durch Gerichtsprediger. Die können Gott nicht ersetzen. Aber wer Gott sieht, wie er ist, ist so fasziniert von ihm und erschrickt zugleich über das, was er im Kontrast ist. Bei Jesaja kommt das, was auch bei Paulus kommt, dass dann bei Jesaja symbolisch ja von dem Heiligen Glut genommen wird und seine Lippen werden stellvertretend für den ganzen Jesaja, denn er soll ja ein Prophet werden, deshalb die Lippen, geheiligt, gereinigt. Das Faszinierende ist, und das wird uns in der Christusbegegnung wie Paulus zugesagt, der Kontrast von Gottes Größe und Liebe und meinem Kleinsein und meiner Oberflächlichkeit und Langeweile wird von Gott selbst überbrückt in Christus und wird versöhnt. Ich werde erlöst. Das Faszinierende, ich werde versöhnt mit Gott. Meine Feindschaft, meine Trennung, meine Oberflächlichkeit werden hineingenommen in seine Liebe und ich werde fähig gemacht für das Wir mit ihm. Wie sieht ein Mensch aus, der Christus und Gott so begegnet ist? Läuft er so klein herum, dass er demütig ist, die ganze Zeit sich an die Brust schlägt und sagt, ich bin ein elender Mensch? Kümmert er sich die ganze Zeit um seine Unfähigkeit und murmelt Sündenbekenntnisse und dass er immer noch nicht so ist, wie er sein sollte? Bei Jesaja ist es wie bei Paulus. Leidet Paulus unter Minderwertigkeitsgefühlen? Also wenn es einen gab, der nicht unter Minderwertigkeitsgefühlen gelitten hat, dann war es Paulus. Total demütig, aber nicht die Spur von Minderwertigkeitsgefühl. Der musste auf andere arrogant wirken, war aber gar nicht. Der war nur Christus begegnet. Wie war das bei Jesaja? Jesaja war hineingenommen in den Thronrat Gottes. Das ist so etwas wie in unseren demokratischen Verhältnissen ist das das Kabinett, nicht dass ein Präsident oder ein Kanzler um sich hat. Also Jesaja war gewürdigt worden, für eine Sekunde, für eine Vision lang, hineinzukommen in das innerste Kabinett. Und wenn man sich überlegt, was man sonst alles tut, um beim Kabinett die Türen dicht zu halten, nicht, und den IT-Bereich abzusichern, auch wenn das nicht immer klappt, nicht, also dann weiß man, was das bedeutet. In das Allerheiligste hinein wurde er gerufen. Und Gott als König fragt in seiner Ministerrunde, ich habe hier eine Aufgabe, wer will sie wahrnehmen? Und dann kommt der Jesaja aus der letzten Reihe von der Zuschauertribüne und brüllt von hinten, hier bin ich, sende mich. Was ist das für ein Sendungsbewusstsein, das Menschen bekommen haben, die Christus, die Gott begegnet sind? Christen sind Christus bewusst. Und das macht sie lebenssicher und lebensgewiss. Paulus hat ganz Jesus Christus als Inhalt seines Lebens gehabt. Und gerade das machte ihn zu einer unglaublichen Persönlichkeit. Wir werden diese Woche vielleicht seinen wichtigsten Brief zusammen untersuchen, den Römerbrief. Und wir werden das, was ich heute Abend als Vorstellung des Paulus nur skizzieren konnte, und wenn ihr auch wie wir auf der Autobahn hängen geblieben seid, dann war das sicherlich alles viel zu viel und erschlagend, aber wir werden es eine Woche lang ganz Schritt für Schritt entfalten und werden Paulus folgen. Und ich verspreche euch, nicht was wir hier machen, sondern das, was das Evangelium euch verheißt, enthält so viel Dynamit, so viel Dynamis, dass es euch ganz anders nach Hause fahren lässt, wenn ihr nur diesen Christus euch das sagen lasst, was ein Evangelium enthält. Nicht ihr werdet anders sein am Ende der Woche, aber ihr werdet anders nach Hause fahren, denn ihr werdet verstehen, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, ob ihr anders seid, sondern dass Gott der sein kann, der er schon immer sein wollte, aber in deinem Leben. Darf ich mit einem Gebet abschließen?